Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit dem israelischen Maler und Bildhauer Gil Schachar, Gastgeberin ist Ulrike Schnallberg. Wirklichkeitsgetreue Plastiken aus Wachs und Kunstharz. Sowohl von Menschen als auch von Alltagsgegenständen. Das ist ihr Werk. Und das ist deshalb so faszinierend, weil es voller Widersprüche steckt, voller Überraschungen, teilweise auch voller Witz und Ironie. Wie überrascht sind Sie denn manchmal noch von sich selbst?
Also manchmal bin ich sehr überrascht, weil ich arbeite so, dass ich nicht immer im Voraus weiß, wo meine Arbeit mich hinführt. Und es kommen Überraschungen, also es kommen Ideen, die ich nach ein paar Jahren erst manchmal verstehe. Und dann bin ich wirklich überrascht.
Wann ist Ihnen das zum letzten Mal passiert?
Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, wann. Das ist so ein Prozess, wo Arbeiten entstehen und ich verstehe sie zum Teil. Und erst nach einiger Zeit verstehe ich die ganz oder vielleicht passiert das auch nie, dass ich die wirklich ganz verstehe.
Versuchen wir doch mal das Experiment, ob wir Ihrem Werk auf die Schliche kommen, ganz auf die Schliche kommen. Eine Stunde haben wir immerhin dafür. Es sind Abgüsse sowohl, wie ich ja sagte, menschlicher Modelle, Porträtbüsten, Torsi, einzelne Körperfragmente wie Hände oder Ohren. Es sind aber auch, wie gesagt, Alltagsgegenstände, viel Stoffliches, Tücher, Kleidungsstücke, Teppiche, auch mal Waffen, ein Gewehr zum Beispiel. Und das alles erscheint absolut realistisch. Es ist wirklich verblüffend. Wenn man den Figuren gegenübersteht, denkt man, steht man also einem Menschen gegenüber oder einem echten Teppich oder einem tatsächlichen Tuch, das da hängt. Aber es ist ja nicht echt. Es ist ja von Ihnen geschaffen. Was fasziniert Sie so an diesem Zwischenreich zwischen Material, das ja tot ist, und Lebendigen?
Also erstmal zu der Frage, inwiefern ist das realistisch oder naturalistisch? Es gibt in der Kunst Beispiele für Kunstwerke, die noch mehr realistisch sind, kann man sagen. Und das ist immer eine Frage, was heißt Realismus? Ist das wirklich naturgetreu? Und ich bin dazu gekommen, so zu arbeiten, nicht aus Interesse eigentlich für Realismus. Das war, weil ich eigentlich eine Krise hatte mit Malerei. Ich war Maler und ich habe immer gemalt. Nur es waren verschiedene Entscheidungen, wo ich nicht wusste, wie man diese Entscheidungen trifft, wo man als Maler entscheiden muss, wie groß das Bild sein soll, über das Format und so weiter. Und dann habe ich intuitiv Gegenstände zu kopieren, das heißt dreidimensional Abgüsse zu machen. Das war wirklich intuitiv. Ich wusste überhaupt nicht, warum ich das mache. Und im Nachhinein habe ich verstanden, dass dieser Weg hat die Probleme, meine Probleme als Maler gelöst, weil da ist schon alles vorgegeben. Die Form, die Größe ist alles schon da. Das muss man nicht erfinden. Und deswegen, mein Ziel war nicht wirklich realistisch zu arbeiten. Das war das Ergebnis von der Krise, also von den Problemen, die ich hatte. Und das ist, was ich noch machen konnte.
Sie sagen jetzt, es ist rein krisenbedingt und intuitiv entstanden. Aber vielleicht ist es kein Zufall, dass eine Ihrer ersten Skulpturen eine Art Pinocchio-Kopf war. Damals noch nicht aus Kunstharz und Wachs, sondern aus Holz mit einer ellenlangen Nase. Ja. Und dann war da noch ein bisschen Wilhelm Tell drin, ein Apfel, der da drauf saß. Und dieser Pinocchio ist ja auch eine Fantasiefigur, die aber lebendig wird. Also es ist der umgekehrte Weg praktisch.
Das hat mich an Pinocchio wirklich fasziniert, diesen Zustand, dass der kein Objekt mehr ist, aber nicht wirklich lebt. der ist ein Protagonist in einer Geschichte und es gibt eine Handlung und er bewegt sich in der Welt, aber trotzdem ist er nicht wirklich lebendig. Und das hat mich fasziniert, weil ich denke, auch in der Malerei zum Beispiel, die Versuche, die Maler machen, diese Grenze zwischen Kunst und Realität zu brechen. Es gibt solche Beispiele, das finde ich immer faszinierend, weil die Kunst ist eine artifizielle Welt. Und als Betrachter hat man manchmal das Gefühl, man kann da gar nicht rein. Und ich finde das sehr interessant, wenn man als Künstler versucht, diese Grenze zu brechen, diese zwei Welten. Und bei Pinocchio kann man einen Zustand sehen, wo das nicht ganz klar ist, in welcher Welt befindet er sich. Vielleicht das ist die richtige Antwort, obwohl ich das nie weiß. Das ist eine Interpretation und das ist meine Interpretation. Vielleicht es gibt eine andere, die besser ist.
Ganz kurz noch auf den Apfel. Warum hat er den auf der Nase?
Ja, da wollte ich noch eine Geschichte mit der Geschichte von Pinocchio mischen. Und das ist wirklich die Geschichte von Wilhelm Tell. Das ist die Assoziation, die ich wecken wollte. Weil auch bei Pinocchio gibt es eine Vater-Sohn-Geschichte. Und bei Wilhelm Tell auch. Und ich wollte diese zwei Geschichten kombinieren.
Und wenn man das sieht, dieser bisschen verfremdete Pinocchio-Kopf und dann dieser grüne Apfel da drauf. Ich musste einfach schmunzeln und wusste erst mal gar nicht, warum. Also ja. Das ist das mit der Ironie und mit dem Spaß, mit dem Sie auch arbeiten, mit dem Überraschenden.
Oft ist es so, dass es gibt wirklich Sachen, die lustig sind oder witzig in meiner Arbeit. Gleichzeitig sind sie manchmal ein bisschen grausam. Und das ist auch eine Kombination. Ich weiß das selber nicht immer. Und ich merke, wie die Leute auf meine Arbeit reagieren. Und manchmal finden sie die Arbeit düster und grausam und andere finden die gleiche Arbeit ganz lustig. Und ich finde das interessant, dass das so ist.
Das ist einer der Widersprüche. Auch, dass Menschen unterschiedlich auf ihr Werk, ihre Kunstwerke reagieren. Sie haben gerade gesagt, Geschachar, dass sie nicht wissen, oft ihnen selbst gar nicht klar ist, aus welcher Welt spricht jetzt gerade ihr Werk. Besonders evident ist das bei ihren Abgüssen der menschlichen Modelle. Das sind Gipsabgüsse, die sie dann eben in Kunstharz und Wachs umformen. Das Auffällige ist, dass all diese Büsten oder Köpfe, die ja so realistisch wirken, geschlossene Augen haben.
Ja.
Nun liegt das daran, wenn ein menschliches Modell Gips auf den Kopf kriegt und aufs Gesicht, da kann man die Augen nicht aufmachen. Aber es zieht sich wirklich durch ihr ganzes Werk und zudem haben die Köpfe auch Glatzen und erinnern dadurch, und das ist wieder dieser Gegensatz, sehr an antike Totenmasken und gleichzeitig ist es ja das Modell eines lebendigen Menschen.
Ja, also dass die Figuren geschlossene Augen haben und eine Glatze haben, das ist technisch bedingt sozusagen. Und man hätte das vielleicht ändern können. Aber ich wollte das nicht machen, weil ich das als Motiv gut fand. Und dadurch, dass die Augen geschlossen sind, ist, dass die Ohren viel mehr Bedeutung kriegen. Also man hat das Gefühl, dass die Figuren, diese Menschen, die Welt durch ihre Ohren empfinden. Und diese Kombination mit den geschlossenen Augen finde ich gut, weil die wirken auch empfindlicher. Und normalerweise haben wir nicht die Gelegenheit, Menschen so lange und so nah anzugucken, ohne dass sie zurückgucken. Und das hat damit zu tun mit unserer Beziehung zum Kunstwerk. Welche Beziehung bauen wir auf, als Betrachter auch? Und das macht die Beziehung, finde ich, spannender, dass die Augen geschlossen sind.
Das geht mir so, das kann ich bestätigen. Es ist einerseits eben diese Innerlichkeit, dieses, da zieht sich jemand in sich zurück, der ist bei sich, der ist gar nicht mir zugewandt. Und dennoch ist er ein Mensch mit Falten um den Mund, mit biografischen Merkmalen, mit einem kleinen Lächeln vielleicht oder einem grimmigen Gesichtsausdruck. Und dadurch, dass er mich nicht anschaut, schaue ich mich in ihm an. So ging mir das.
Genau.
Geht es Ihnen genau um diese inneren Prozesse auch, dass der Betrachter sich spiegelt in Ihren Figuren, in Ihren Büsten?
Auch, ja. Und auch darum, dass man nicht wirklich weiß, ob die Figur schläft, träumt. Tot glaube ich nicht, dass man das denkt, weil sie sehen sehr ruhig aus, als ob sie wirklich schlafen oder in einem meditativen Zustand sich befinden.
In
oder,
einer anderen Welt fast.
Oder in einer anderen Welt, genau.
Kennen Sie diese Welt?
Ich suche diese Welt. Also das ist vielleicht die Welt der Träume oder, ja.
Ich weiß, dass Sie Musik ganz besonders lieben. Und wer Musik hört, der taucht ja auch ab in eine andere Welt. Haben Sie Lust, dass wir mal in Ihre erste Musik, die Sie mitgebracht haben, Gilschacha, abtauchen?
Ja, gerne. Ich habe ein Stück von Guillaume de Machaut mitgebracht, aus dem 14. Jahrhundert. Je ne suis pas, das ist ein Lied, aber wird hier instrumental gespielt. Und er war ein sehr wichtiger Komponist. Heutzutage kennt man ihn weniger. Man hört kaum Guillaume de Machaut im Radio, auch Klassiksendungen spielen nicht so oft Guillaume de Machaut. Wobei, ich finde, er war nicht weniger wichtig für die Musikgeschichte als Beethoven oder Mozart.
Dann sind wir mal gespannt, wie sich Guillaume de Machaut anhört, instrumental. Musik von Guillaume de Machaut, dem französischen Mittelalterdichter und Komponisten, wie wir gerade von Ihnen gelernt haben. Gilschacha, das ist mein heutiger Doppelkopfgast, israelischer Maler und Bildhauer. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Wir haben über Ihre Büsten gesprochen. Da sitzen Ihnen Menschen, Modell. Kommt es darauf an, was das für Menschen sind?
Das sind zum Teil oft Menschen, die ich kenne, Freunde, Bekannte, aber nicht immer. Das kommt darauf an, wie sie aussehen, was sie ausstrahlen. Das sind nicht unbedingt hübsche Menschen. Ihre Ausstrahlung muss passen, ihr Gesichtsausdruck. Das kann man nicht immer genau erklären, warum. Meine Freunde wissen, ich suche immer Modelle und sie sehen jemanden und fragen ihn, ob er das machen würde. Und dann kriege ich eine Telefonnummer und so geht das.
Mal ist es der Kopf mit dem Oberkörper, mal ist es nur der Kopf, mal haben aber Ihre Skulpturen gar keinen Kopf, es sind Torsi. Oft sind sie bekleidet mit einem T-Shirt oder Pullover. Wenn die Torsi nackt sind, dann haben sie, wie gesagt, entweder kein Gesicht oder das Gesicht ist verdeckt, indem das Modell sich gerade den Pullover anzieht oder ein Tuch über dem Gesicht hängt. Ein Spiel mit Verdecken und bloßer Haut. Was ist das für ein Spiel? Was ist das für eine Grenze, um die es da geht?
Mich fasziniert, wie ein Körper uns anzieht. Und diese Anziehungskraft wollte ich, dass meine Kunstwerke auch sowas haben. Und wenn etwas verdeckt ist, dann ist das noch spannender manchmal. Weil das, was man nicht sieht, weckt Neugier, Interesse, manchmal Assoziationen sogar mehr als was man sieht. Und das ist dieses Spiel.
Das aber auch, wenn Sie das Gesicht nicht zeigen, aber den nackten Körper zum Beispiel, wie so ein sehr, sehr freundlicher, menschlicher Umgang mit dem Gegenüber ist, um ihn nicht ganz zu entblößen.
Ja, das auch. Das stimmt. Das waren zwei solche Skulpturen, wo einmal männliche Figur und einmal weibliche Figur, die ein Hemd oder ein Pullover über den Kopf zieht. Und dabei habe ich gemerkt, dass Männer und Frauen das unterschiedlich machen, also das Hemd über den Kopf ziehen. Und das war einfach eine interessante Sache.
Sagen Sie es uns nochmal.
Männer normalerweise also strecken die Hände nach hinten und ziehen das Hemd einfach so über den Kopf. Und die Frauen von den Seiten.
Das stimmt. Ich mache das so, wie Sie es gerade beschreiben. Interessant finde ich auch, Gilschacha, dass Sie sich auch noch weiter reduzieren. Also nicht nur auf Torsi manchmal, sondern auf einzelne Körperteile. Und auch diese Körperteile, Hände zum Beispiel oder Arme, sind in dieses Spiel mit dem Stoff verwickelt. Also Hände halten Stoff oder halten auch andere Gegenstände. Ich erinnere mich an eine Skulptur, die trägt quasi, also nur der Arm trägt ein Bild.
Ein Bild.
Oder einen Ring halten zwei Hände zum Beispiel. Warum Fragmente? Warum diese Körperteile und warum Fragmente?
Manchmal reicht nur ein Körperteil, um die Geschichte zu erzählen. Und dann, wenn das reicht, dann mache ich nicht mehr als das, was man braucht. Und die Arbeiten erzählen tatsächlich Geschichten. Manchmal sind das konkrete Geschichten oder Bezug zu bestimmten Geschichten haben aus der Literatur, wie diese Pinocchio. Und die Gegenstände gehören dazu. Und eine Hand, die irgendwelche Geste macht, das reicht manchmal für eine ganze Geschichte. Oder ein Ring in der Hand hält.
Ja. Oder ein Kopf, der liegt, dessen Augen mit Münzen bedeckt sind. Was ist das zum Beispiel für eine Geschichte?
Also
helfen
das
Sie mir
zum
auf
Beispiel,
die Sprünge.
Genau, diese Arbeit zum Beispiel, das ist ein Kopf, der liegt mit zwei Münzen auf die Augen. Und da habe ich mal eine Sendung gehört im Radio über so eine Tradition, die in Italien und, glaube ich, auch in Irland noch weiter existiert. Wenn jemand stirbt, man legt Münzen auf seine Augen. Es gibt davor ein paar Gründe, ich habe das ein bisschen auch recherchiert. Einmal ist das Geld für die Fahrt in die Unterwelt. Es war auch ein praktischer Grund davor im Mittelalter, also man lag zu Hause, aber es kam vor, dass der Mensch nicht wirklich tot war. Und man musste eine ganze Nacht sitzen und warten, um zu sehen, ob der wirklich tot ist. Und wenn der Münzen auf die Augen hatte und die Augen ein bisschen bewegt hat, sind die dann runtergefallen, dann hat man das sofort gemerkt. Noch ein Grund davor war, dass wenn jemand mit offenen Augen gestorben ist und man hat nicht rechtzeitig die Augen zugemacht, dann sind sie so geblieben. Und die Münzen waren da, um die Augen geschlossen zu halten.
Das ist eine spannende Geschichte, die aber auch wieder zeigt, wie sehr Sie sich, Gil Schachar, in Ihrem Werk mit Tod und Endlichkeit auseinandersetzen. Es ist ja schon eben die Geschlossenheit der Figur, der Augen, über die wir vorhin gesprochen haben. Jede Büste hat die geschlossenen Augen. Es gibt niemanden, der einen ansieht. Das ist ja letztlich dann auch der Zustand, in dem wir uns verabschieden nachher.
Ja, das muss ich sagen, das ist wirklich ziemlich unbewusst bei mir. Das interessiert mich nicht so direkt, diese Auseinandersetzung mit dem Tod. Ich sehe das natürlich, also es gibt auch diese Stimmung in meiner Arbeit, aber kann ich nicht wirklich erklären.
Ein anderer Aspekt, Sie sind Israeli, Sie leben aber schon lange in Deutschland, ist, dass viele Ihrer Arbeiten auch politische Anspielungen mit gerade Ihrem Hintergrund sein könnten, verstanden werden könnten. Ja. Zum Beispiel zwei tätowierte Kirschen an der Schulter.
Genau.
Sie malen, bemalen ja auch die Skulptur noch. Also manche kriegen auch wieder kleine Härchen von Ihnen aufgemalt. Ja. Da sind es zwei tätowierte Kirschen. Was bedeutet das?
Also das ist eine Arbeit, wo man einen Drucken sieht, ohne Uniform. Das ist nur ein Drucken mit Kirschen tätowiert. Und das kann man unterschiedlich natürlich interpretieren. Aber es gibt dazu eine Geschichte. Und wenn man die Geschichte kennt, dann bekommt die Arbeit eine ganz starke politische Bedeutung. Es gibt eine Einheit in der israelischen Armee, die heißt Kirsch-Einheit, also auf Hebräisch. Und das sind Soldaten, die in den besetzten Gebieten operieren und die haben ziemlich heikle Aufgaben dort. Und sie sind stolz darauf, dass sie das machen und deswegen auch diese Tätowierung auf ihren Rücken machen. Und was mich hier interessiert, ist auch die Frage, ob man das weiß oder nicht. Ein Kunstwerk, was Information verbirgt und man kann das Kunstwerk unterschiedlich erleben. Einfach so, man sieht das, man weiß nicht viel darüber, man denkt, das ist eine schöne Tätowierung.
Oder die Münzen auf den Augen setzen andere Assoziationen frei.
Ja.
Der Mensch hat nur Materie im Blick oder so etwas.
Es gibt verschiedene Ebenen, wie man ein Kunstwerk verstehen kann oder erleben kann. Und das hängt oft von Informationen auch ab. dass man weiß oder nicht weiß. Und das finde ich auch spannend, dass man diese Möglichkeit einfach hat.
Aber es gibt auch ganz konkrete Hinweise auf Tagespolitik oder zeitpolitische Ereignisse, wie zum Beispiel ein Gewehr, eine Uniformjacke oder so etwas. Das bilden Sie ja auch ab.
Ja, ich habe auch ganz direkte politische Arbeiten gemacht, wo man das auch sofort erkennt. Ich habe mich gefragt, ob das überhaupt möglich ist, dass Kunst politisch wirkt oder eine politische Bedeutung haben kann, ohne dass die plakativ aussieht oder wirkt. Und da waren ein paar solche Arbeiten, ja.
Und wie ist Ihre Antwort? Kann Kunst dazu führen?
Ja. Es gibt auch ein paar Beispiele in der Kunstgeschichte, aber nicht viele, muss ich sagen, weil ich denke, wenn Künstler politisch werden, oft schadet das ihre Kunst. Also oft ist das so, dass ihre Kunst einfach plakativ wird. Künstler sind keine Politiker und deswegen ist das manchmal einfach nicht gut, dass sie auch politische Kunst machen. Bei mir, die politische Arbeiten, diese direkte politische Arbeiten, die ich gemacht habe, die sind sehr einfach. Zum Beispiel, ich habe mal ein Gewehr abgegossen, das war, das muss man auch wissen, ein Kinderspielzeug. Das war eine Kopie, genaue Kopie von einem M16, das ist so ein Gewehr, was die israelische Armee benutzt. Und es waren schon ein paar Fälle, wo palästinensische Kinder mit solchen Gewehren gespielt haben. Die Kinder verstehen nicht genau die Situation. Sie spielen, sie sehen, dass es einen Krieg gibt oder sie sehen ihre älteren Brüder oder die Soldaten, die mit Gewehren rumlaufen und sie spielen. Aber die Soldaten manchmal machen Fehler. Sie sehen jemanden mit einem Gewehr und einfach ihn erschießen. Und das ist schon mehrmals passiert, dass Kinder gestorben sind, weil sie mit diesen Spielzeugen gespielt haben. Und wenn man das alles weiß, diese einfache Arbeit, dieses Kunstwerk, was einfach so hängt, wirkt ganz anders als sonst. Also als
ja, es treibt einen den Schrecken in die Adern.
Ja.
Da sind wir bei Ihrem Heimatland. Über das würde ich gern mit Ihnen sprechen. Nach einem weiteren Musikstück, das Sie mitgebracht haben, alte Musik.
Ein Stück von Henry Purcell, das ist noch ein Komponist, den ich sehr liebe. Hear the Deities Approve. Und das ist über die Götter, die im Himmel sitzen und auf die Erde schauen und die Menschen schauen und sich freuen über die Musik und die Liebe.
Das tun wir jetzt auch. Purcell. Der Countertenor Drew Minter sang es und die Cembalistin Mitzi Meyerson begleitete ihn, ausgesucht von dem Maler und Bildhauer Gil Schachar. Gastgeberin in diesem Doppelkopfgespräch ist Ulrike Schneiberg. Die Musik lieben Sie besonders, alte Musik. Welche Geschichte hat das?
Mein Vater ist Musiker und meine Schwester spielt, mein Bruder spielt und ich sollte eigentlich auch Musiker werden. Aber ziemlich früh habe ich gemerkt, obwohl ich das auch konnte, Klavier spielen, das habe ich gelernt, dass ich mich lieber auf Kunst, also Malerei konzentriere. Das hat auch die Beziehung mit meinem Vater ein bisschen entspannt.
Mussten Sie nicht mehr in Konkurrenz sein mit ihm?
Ja, also mein Vater hat das immer kontrolliert, ob die Kinder gespielt haben und so weiter. Und da war ein bisschen Spannung manchmal. Und dadurch konnte ich einfach die Beziehung mit meinem Vater ein bisschen entspannter machen. So.
Ihre väterlichen Wurzeln sind rumänische, Ihre mütterlichen ungarische.
Ja.
Und geboren sind Sie 1965 in Israel.
Ja, in Tel Aviv.
In Tel Aviv. Dort haben Sie dann auch Kunst studiert, haben dann später in einer jerusalemischen Universität Kunst gelehrt auch.
Ja, sind an der Bezalel Akademie ja, in Jerusalem.
Ja, sind dann nochmal zurückgegangen nach Tel Aviv, wieder auch als Lehrender. Ja. Sind ja zwei ganz unterschiedliche Städte, Tel Aviv und Jerusalem.
Das stimmt, ja.
Tel Aviv am Meer, ja auch Urlaubsparadies, wenn man so sagen kann. Jerusalem als Zentrum aller Religionen, eine ja, ganz andere Ausstrahlung hat auch diese Stadt. Welche ist Ihnen näher?
Also eindeutig Tel Aviv, auch weil, nehme ich an, bin ich da geboren bei Tel Aviv und in Tel Aviv aufgewachsen. Und die Stadt ist auch viel offener als Jerusalem und lockerer. Da passiert ganz viel, das ist das Kulturzentrum, viel, wirklich sehr viele kulturelle Veranstaltungen, ständig was los. Die Straßen sind immer voll mit Menschen und die Cafés und eine tolle Stadt. Jerusalem mag ich auch. Das ist nicht, dass ich Jerusalem nicht mag. Es gibt manchmal in Israel Menschen, die Lokalpatrioten sind, so von Tel Aviv, und dann haben sie viel gegen Jerusalem zu sagen. Und ich bin nicht so. Ich mag Jerusalem auch. Es gibt sehr schöne Ecken in Jerusalem. Die Landschaft ist sehr schön.
Die Hügel.
Genau. Und auch man spürt diese Antike dort sehr stark, was man in Tel Aviv überhaupt nicht hat. Also die ältesten Häuser da sind ungefähr 100 Jahre alt. Ja, das sind sehr unterschiedliche Städte, das stimmt.
Ja, und dann waren Sie als kleiner Junge auch 3 Jahre in Amerika, in den USA. Ja, und nun sind Sie in Deutschland seit 15 Jahren. 1996 sind Sie über ein Stipendium, das Wilhelm-Lehmbruch-Stipendium, nach Duisburg gekommen. Ja. Und dort leben Sie immer noch. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Wo ist Ihre geistige Heimat, Ihre physische, ist jetzt Deutschland?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass da, wo ich mich wirklich zu Hause fühle, ist in der hebräischen Sprache. Als ich in Israel gelebt habe, und da bin ich auch aufgewachsen, hatte ich nie wirklich das Gefühl, das ist mein Zuhause. Schon, aber nicht ganz. Das habe ich hier auch nicht. Und das hat auch viel mit der Sprache hier zu tun. Deutsch ist nicht meine Muttersprache und ich habe deswegen manchmal wirklich Schwierigkeiten hier, mich zu Hause zu fühlen. Und
Sie
das
leben
ist,
aber mit Ihrer Frau zusammen, die auch Israelin
ist. Ja, das stimmt, ja. Ja, das macht es viel leichter für mich, auf jeden Fall. Also kann man sagen vielleicht, dass da, wo mein Atelier ist, da ist mein Zuhause, und auch in der Sprache, da fühle ich mich zu Hause, in Hebräisch. Also ich lese viel Hebräisch, Bücher auf Hebräisch, und ich genieße das auch, wenn ich nach Israel fahre, dass ich einfach alles ganz genau verstehe. Das sind auch die Gäste, die kleinen Gäste und die sprachliche Gäste und die Mentalität auch der Menschen und so weiter.
Als 1965 Geborener sind Sie weit, weit, weit nach dem düsteren Kapitel Europas geboren. Mhm. Aber Sie entstammen eben dieser jüdischen Religion. Mhm. Wie geht's Ihnen als Israeli hier in Deutschland? Bewegt Sie dieses Thema noch, des Holocaust, der Vergangenheit, auch Ihrer eigenen Familie, die ja auch zu den Vertriebenen gehört hat? Oder spielt das überhaupt keine Rolle mehr für Sie?
Das spielt eigentlich doch eine Rolle für mich, und komischerweise, ich habe mich angefangen davor zu interessieren, eigentlich nachdem ich nach Deutschland kam. In Israel, wenn man da aufwächst und man hört ständig über diesen Themen, und es gibt einen Holocaust-Tag und man hört die Opfergeschichten und so weiter. Als Kind oder als Jugendliche, man will eigentlich manchmal nicht mehr damit zu tun haben, das nicht mehr hören. Und eigentlich, seitdem ich hier bin, lese ich viel mehr darüber und finde ich das spannender. Also ich fühle, dass das zu meiner Identität gehört, also seitdem ich hier bin. Und ich habe auch in Duisburg ein bisschen geforscht. Ich habe auch in diesem Stolperstein-Projekt einmal mitgemacht und so weiter. Das war für mich alles ziemlich neu und aufregend auch.
Und inwiefern findet sich diese Aufarbeitung auch in Ihrem künstlerischen Werk wieder?
Selten gibt es auch solche Bezüge oder solche Assoziationen in meinen Arbeiten zu Judentum oder jüdische Geschichten oder Themen. Das kommt auch manchmal vor, aber ich bin auch sehr vorsichtig, weil ich nicht möchte, dass mich als jüdischer Künstler definiert. Ich bin Künstler, meine Kunst hat mit Religion nichts so Direktes zu tun, so manchmal schon und oft auch mit Christentum. Ich habe schon so eine Interpretation gehört über meine Kunst, dass diese Figuren, die ich mache, haben viel mit christlichen Motiven zu tun, mit Märtyrern und so weiter.
Ich erinnere mich an eine Arbeit, da halten, ich glaube, 2 oder 4 Hände. Mhm. 4?
Ja.
Ein Tuch. Mhm. Es ist ja alles, wie gesagt, aus Kunstharz. Ja. Es ist kein echtes Tuch. Mhm. Sieht aber aus wie ein weißes, echtes Tuch und es hat einen Blutfleck in der Mitte.
Ja, das stimmt.
Das könnte zum Beispiel so eine Arbeit sein.
Das ist ein Beispiel, genau, davor. Mhm. Obwohl da für mich war, was mich inspiriert hat, war eine andere Geschichte. Das sind, wenn man die Arbeit sieht, merkt man, das sind 2 männliche und 2 weibliche Hände. Und das ist wie ein Paar, was ein Tuch hält und zeigt. Und da kommt, ich denke, eine andere Assoziation.
Die Entjungferung.
Genau.
So nah ist Leben und Mystik. Sich manchmal.
Ja.
Die Tücher finde ich ein ganz spannendes Thema bei Ihnen, Gil Schachar. Das sind manchmal Tücher, die sehen aus wie Quilts, die amerikanischen Quilts mit diesen kleinen Stoffen. Es sind viele weiße Tücher, wie gesagt, gehalten von Händen oder körperbedeckend. Teppiche spielen eine Rolle. Kleidungsstücke hatten wir schon. Was fasziniert Sie so an diesem leichten Material, das Sie in dieses schwere Kunstharz überführen? Mhm.
Es gibt verschiedene Tücher. Manche sind ohne Hände, die hängen einfach so. Und sie täuschen, also da entsteht eine optische Täuschung. Die sehen wirklich echt aus auf dem ersten Blick und auch auf dem zweiten Blick. Man muss die anfassen, um zu glauben, dass die wirklich nicht echt sind. Also diese Täuschung hat mich wirklich interessiert, weil wenn man das erkennt, dass das keine echten Tücher sind, dann passiert was im Kopf des Betrachters. Das ist wie ein Metamorphosis. Man versteht plötzlich irgendwas und das Kunstwerk hat nichts gemacht, ist so geblieben, wie es war. Und das interessiert mich, wie man auf sowas reagiert und was bei dem Betrachter passiert im Kopf.
Wie Trenteuil.
Ja, genau.
Sie haben ja die alten Meister auch sehr studiert und das ist ja auch eine Ausdrucksform barocker oder Renaissance-Kunst. Ja. Auch haben Sie zum Beispiel Köpfe gemacht mit ganz viel Obst als Haare oder in den Nasenlöchern oder im Mund steckend. Ja. Arcimboldo, der italienische Renaissance-Künstler, der so gemalt hat. Diese Zitate liegen damit auf der Hand, wenn Sie als Student sich gerade mit diesem Kapitel so beschäftigt haben, auch mit der Exaktheit der Darstellung. Ist das sozusagen die Basis, auf dem Ihr Werk entstanden ist?
Mhm. Es gibt Zitate, das stimmt. Und Arcimboldo zum Beispiel interessierte mich besonders diese Kunstwerke von Arcimboldo, wo er Obst oder Gemüse gemalt hat, weil das ist auch eine Art so Frankenstein-Fast-Figur, die er erschaffen hat aus Objekten oder, das ist auch eine Frage, was ist ein Obst? Ist das ein Objekt oder nicht? Lebt das noch oder ist das schon tot? Und daraus eine Figur, eine menschliche Figur zu bauen, das fand ich einfach als Idee wirklich super.
Und, ist es auch.
Und wollte ich auch selber machen, aber dreidimensional. Das heißt, bei Arcimboldo sieht das fast wie Skulpturen aus, als ob er Skulpturen gemalt hat. Und ich wollte diese Arbeit umwandeln und wirklich dreidimensional machen, so als Skulptur. Und das ist erstmal sehr merkwürdig, Gemüse zu gießen, weil das ist fast am Leben. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Und ich habe mich gefragt, lebt das oder ist das ein Objekt oder was ist das? Und daraus eine so eine Gießform zu machen und dann wirklich auszugießen und dann noch die bemalen, so richtig wie ein Apfel oder andere Obst, das ist schon spannend und hat auch wirklich viel Spaß gemacht.
Ich habe die Assoziation, als würden Sie auch etwas schöpfen wieder, Gil Schachar. Ist nicht eigentlich Ihrs, die Idee hatte jemand anders, aber jetzt machen Sie es nochmal auf Ihre Weise ganz neu.
Genau, das ist genauso mit Pinocchio zum Beispiel, weil die Idee war auch nicht meine Idee. Und was ich gemacht habe, war etwas zu kopieren sozusagen. Bei Pinocchio war das auch nur eine Geschichte. Das ist nicht wirklich geschehen. Und ich habe das aber in Skulptur wirklich realisiert. Und bei Archimboldo ist das ein bisschen ähnlich. Und das hat damit zu tun, dass ich keine neuen Formen erfinden wollte. Als ich angefangen zu arbeiten habe, ich dachte, es gibt schon so viele interessante Gegenstände, Formen in der Welt, dass man keine mehr braucht. Und ich sehe oft Kunst, die mich, ja, ich muss das so sagen, ärgert, weil die unnötig ist. Da ist so viel schon. Wozu braucht man noch Objekte, noch Gegenstände? Da ist wirklich schon genug interessante Sachen. Und ich habe einen anderen Weg gesucht, wie ich Kunst weitermachen kann, interessant auch, ohne dass ich neue Formen empfinden muss.
Wie reagierten Ihre Studenten darauf, als Sie ihnen das gesagt haben?
Ja, das ist schon vielleicht für Studenten ziemlich ja, eine provokative Idee, weil man denkt als Student, man muss ganz viele neue Formen erfinden und das geht nur darum. Und ich denke nicht, dass es nur darum geht.
Welche Künstler haben Sie ganz besonders inspiriert? Ein paar Namen haben wir ja schon genannt.
Mhm. Es gibt natürlich die Kunst der Mittelalter oder Vorrenaissance, die flämische Malerei. Ich liebe Vermeer auch, das ein bisschen später. Fra Angelico, der Italiener, Piero della Francesca. Es gibt ganz viele, also alte Meister, Van der Weyden, Memling und auch zeitgenössische oder klassische Künstler wie amerikanische Jasper Johns zum Beispiel ist für mich sehr, sehr wichtig. Es gibt viele Künstler, die ich wirklich liebe.
Und die Sie auch immer wieder, wenn man ganz genau hinguckt, in Ihren Werken zitieren.
Das stimmt.
Fra Angelico zum Beispiel?
Ja, auf eine Büste, das Brusthaar ist ein Zitat von Fra Angelico, ja.
Und das Original ist wo zu sehen?
In Florenz, San Marco Kloster in Florenz, da hat Fra Angelico gearbeitet und da hat er Fresken gemalt. Es gibt da ein Kloster mit Zellen und da sind ganz viele ganz schöne Fresken von Fra Angelico zu sehen.
Gil Schacher, da passt doch an diese Stelle ganz wunderbar der nächste Musiktitel, der nämlich irgendwas mit Italien zu tun hat.
Ja, das stimmt. Das Stück heißt Temblante Estilo Italiano, das ist Spanisch, also spanischer Komponist. Die Musik finde ich großartig und man weiß nicht, wer die komponiert hat und das ist ziemlich unglaublich.
Musik im italienischen Stil, Musik eines Unbekannten, gespielt von dem auf alte Musik spezialisierten spanischen Vokal- und Instrumentalensemble Al Aire Español, ausgesucht von Gil Schachar, meinem heutigen Doppelkopfgast. Er ist Bildhauer und Maler. Mein Name ist Ulrike Schneiberg und wir haben schon ganz viel erfahren, Herr Schachar, über das, was Sie tun, dass Sie vor allem in Ihrem Werk zu Hause sind, in Ihrer hebräischen Muttersprache. Die Musik ist aber schon auch ein Ort.
Ja, ich liebe Musik. Ich höre ständig Musik,
auch wenn
während
Sie arbeiten?
Ich arbeite. Ja, ich sage immer, das ist der größte Vorteil, den ich habe als Bildhauer oder als Künstler, dass ich einfach ständig Musik hören kann. Und ich liebe insbesondere alte Musik, obwohl ich auch zeitgenössische oder moderne Musik auch gerne höre. Aber öfter ist es wirklich so, dass ich alte Musik höre.
Ganz am Anfang unseres Gesprächs haben Sie über die Malerei gesprochen, wie Sie sich von der Malerei entfernt haben und wie Sie ganz intuitiv zu dem fanden, was Sie heute sind und wer Sie heute sind. Es geht in diesen beiden Genres, die liegen im Wettstreit, wer kann mehr ausdrücken vielleicht auch. Die Maler sagen von sich, wir können die Wahrheit darstellen, die Bildhauer entgegnen, nein, wir tun das, denn das, was wir ausdrücken, kann ja sogar ein Blinder nachempfinden, der kann uns abtasten. Und Sie setzen sich ja auch mit dem Bild und dem Trugbild auseinander. Wie würden Sie diesen Konflikt beschreiben? Existiert der eigentlich auch in Ihnen und in Ihrer Vorstellung von Wahrheit und Kunst?
Also das stimmt, dass die Malerei ist eine künstliche Welt. Man erkennt das sofort. Wenn man Malerei betrachtet, dann sieht man das. Das ist eine Welt, die zu unserer Welt nicht gehört, ist eine eigene Welt. Und Bildhauerei ist mehr in unserer Welt. Also das sind Objekte, die in unserer Realität existieren. Aber was die Wahrheit vor die Wahrheit ist, das ist eine Frage. Und bei mir, ich denke, entsteht so eine Mischform, wo das alles, die Sachen sich zusammenmischen und kann man das nicht mehr wirklich trennen. Kann man nicht sagen, das ist Malerei oder Bildhauerei. Ich bin sehr stark von Malerei inspiriert. Ich liebe Malerei, wenn ich ins Museum gehe, dann ich gehe die Malerei zu gucken. Und heutzutage kann man diese Definitionen sind nicht, also kaum noch gültig. Es gibt natürlich Maler, die ganz traditionell malen, aber oft ist es so, dass man das gar nicht mehr sagen kann, ob das überhaupt Malerei ist, Bildhauerei oder es gibt so viele andere Formen, Installationen und so weiter. Das kann man nicht mehr so definieren.
Sie sagten, wenn Sie ins Museum gehen, dann schauen Sie sich am liebsten Malerei an. Wer hier in Bad Homburg ins Sinclair-Haus geht, der kann das sehen, was Sie tun.
Ja.
Die Ausstellung läuft schon seit ungefähr 3 Wochen und sie ist bis zum 28. August zu sehen. Da kann man sich die Augen öffnen lassen. Man kann, obwohl man in geschlossene Augen sieht, da kann man sehr viel entdecken. Und ich danke ganz herzlich, dass Sie bei uns zu Gast waren, Gil Schachar. Und die letzte Musik, die ist eine Reminiszenz an Ihre jetzige deutsche Heimat, oder? Mit Franz Schuberts Winterreise. Mhm.
Ja, das ist die einzige romantische Musik, die ich mitgebracht habe. Der Leiermann von Franz Schubert, das erste Stück, was wir gehört haben von Guillaume de Machaut, da war auch eine Drehleier zu hören. Und der Leiermann erzählt für mich über das Schicksal vom Künstler. Und deswegen dachte ich, dass das hier passt.
Der Künstler Gil Schachar war heute Gast in HR2 Kultur Doppelkopf. Mein Name ist Ulrike Schneiberg.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.